Ein Jahr Niko Kovac und der Status quo beim BVB. Wie ist die Lage nach dem 0:2 gegen Inter Mailand? Wir schauen es uns an.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Am 29. Januar 2025 haben wir es das erste Mal verkündet und zwei Tage später war es dann noch offiziell. Niko Kovac ist der neue Trainer von Borussia Dortmund und hat damit Nuri Sahin beerbt. Wir wollen jetzt heute, ein Jahr später, einmal darauf schauen, wie ist eigentlich der Status quo, und wollen aber euch auch ein paar Dinge erzählen, die ihr so vielleicht noch nicht über den BVB-Trainer wisst. Wir starten aber direkt mal ziemlich aktuell rein. Gestern Abend war das Champions-League-Spiel zu Hause. Der BVB hat 0:2 gegen Inter Mailand verloren. Meine beiden Reporterkollegen Jonas Ortmann und Christian Wob waren beide im Stadion. Und ich denke mal, Niko Kovac wird an seinem ersten Jubiläum beim BVB wahrscheinlich heute nicht so gute Laune gehabt haben, oder?
Naja, war schon gestern sehr gereizt, muss ich sagen, auf der Pressekonferenz. Also er ist ja schon recht reserviert und lässt nicht so sehr in seine Gedankenwelt vielleicht blicken. Aber man hat schon gemerkt, dass ihn das, was jetzt in den letzten Champions-League-Spielen passiert ist, schon extrem gewurmt hat. Und das ist ja, muss man sagen, dass der BVB das direkte Achtelfinale verspielt hat. Und dieses 0:2 gegen Inter Mailand hat wieder aufgezeigt, dass es für den BVB gerade eben nicht reicht im Konzert der ganz Großen in Europa, dass das alles eine Stufe gerade über dem BVB passiert. Und dass man aber leichtfertig diese Chance hergegeben hat, möglicherweise direkt im Achtelfinale zu stehen, Millionen sicher zu haben, zwei freie Wochen im Februar nochmal zu haben, das hat ihn extrem genervt. Und wir haben am Ende wieder über diese Details gesprochen, die eben auf dem absolut hohen Niveau den Unterschied machen. Und das war dann die Guirassy-Chance nach 10 Minuten, die er machen muss. Dann führt Dortmund 1-0, gewinnt vielleicht das Spiel oder es nimmt zumindest einen ganz anderen Verlauf. So steht man aber wieder mit leeren Händen da.
Genau, er ist ja dann auch in die Analyse eingetreten. Du hast ja da auch die Frage gestellt, die wir uns vorher schon so überlegt hatten, wie gehen wir mit dem Spiel um? Da sind wir ja relativ schnell eigentlich zu dem Entschluss gekommen, der BVB steht jetzt nach den 8 Spielen eigentlich genau da, wo er aus unserer Sicht hingehört. Wer in der Nachspielzeit gegen Juventus ja leichtfertig eben diesen im Nachhinein sehr wichtigen Auswärtssieg verspielt, wer ja eine 2:0-Führung gegen Bodo Glimt so einfach verspielt, das hat ja auch Sebastian Kehl dann im Nachhinein auch nochmal so gesagt, dass das Zitat unnötig war. Ja, und dann eben bei Tottenham der Totalausfall. Vielleicht kann man sowas ja dann mit anderen Ergebnissen mal kompensieren. Sowas kann passieren, genauso wie bei Man City zum Beispiel. Dieses 1:4, was ja verdient war am Ende. Aber dann halt am Ende auch 3 Niederlagen gegen vermeintlich bessere Mannschaften, gegen Juve nicht gewonnen. Und dann finde ich halt auch, steht man zu Recht in diesem Champions-League-Mittelmaß. Statt halt irgendwie wieder groß zu träumen von möglichen Halbfinal-Finaleinzügen. Ja, ist es jetzt in den Playoffs. Da geht es ja dann gegen entweder Atalanta oder Bayer Leverkusen. Auslosung ist am Freitag. Ja, steht man vielleicht einfach genau zurecht da und hat dann eben auch mit den großen 8 gerade nichts zu tun.
Das ist so ein bisschen schade, weil wir haben uns mal die Tabelle da angeschaut. Da sind natürlich die üblichen Verdächtigen vorne. 3 Teams aus London, Bayern München, Man City, die gehören da eben alle hin. Aber auf Platz 7 steht Sporting Lissabon. Und es kann mir keiner erzählen, dass der BVB nicht ein schlechteres Potenzial hat als Sporting. Die haben natürlich einen interessanten Kader, die haben 2, 3 richtig gute Kicker dabei. Aber trotzdem, der BVB-Anspruch muss natürlich sein, wenn in diese ersten 8 ein Überraschungsteam reinkommt, dann muss das der BVB sein, finde ich, weil er es eben auch in den vergangenen Jahren häufig bewiesen hat, dass er da gewesen ist. Also man muss ja klar sagen, der BVB war 2024 nicht die zweitstärkste Mannschaft in Europa. Der war 2025, gehörte der nicht zu den 8 Besten, die am Ende im Viertelfinale standen. Aber durch Spielglück, durch Leidenschaft, durch auch Qualität, durch ja, Mut hat man es eben geschafft, so weit zu kommen und da natürlich auch dieses BVB-Narrativ durch Europa getragen. Und wir haben uns ja gestern auch schon drüber unterhalten, kurz nach dem Spiel geriet das Spiel eigentlich schon in Vergessenheit, weil das momentan alles irgendwie nicht so viel auslöst.
Das war ja auch so ein bisschen in Aussagen zu hören, die Sebastian Kehl da getroffen hat. Ihr habt in der Mixzone ja auch noch mit ihm gesprochen dann, ne?
Genau, er hatte gesagt, im Endeffekt wäre es auch fast schon egal gewesen, wenn wir dieses Spiel hier noch unentschieden gespielt hätten, denn für die Tabelle hätte das gar nicht so viel ausgelöst. Finde ich einen ehrlichen Einblick tatsächlich, dass er das dann auch so sagt. Ich möchte aber nochmal bei dir anknüpfen, Christian, dieses Narrativ. Ich hatte vor dem Spiel auch eine Geschichte gemacht, wo auch Sebastian Kehl mir da, ich noch mit dem Thema auf ihn zugekommen bin, denn der BVB war ja zu Hause wirklich eine Heimmacht. Man hatte in ja knapp über 4 Jahren, seit einem Spiel gegen Ajax Amsterdam damals, wo ein gewisser Sebastian Haller noch getroffen hat, für Ajax damals, seitdem nur ein Spiel verloren mit Nuri Sahin, das war diese 2-3 gegen Barcelona. Seitdem war man 21 Spiele, ja, mehr oder weniger ungeschlagen. Edin Terzic hat in seinen 2 Jahren kein einziges Champions-League-Heimspiel verloren. Niko Kovac bis gestern auch nicht. Und Nuri Sahin eben nur dieses eine. Und ich finde diese, ja, Nico Schlotterbeck hatte so von Tempel gesprochen. Wenn die in unseren Tempel kommen, dann sind wir eine Macht. So, und gestern war es natürlich vielleicht nochmal eine etwas komplexere Situation, auch mit den Fans. Es gab ja gewissen Ultra-Ärger aufgrund eines Vorfalls mit der Polizei. Aber insgesamt habe ich schon den Eindruck, vielleicht ist es aber auch nur mein persönlicher, aber das möchte ich hier gerne einmal so unterbringen, dass diese Spiele, wenn nämlich jetzt vor einem, weiß nicht, vor 4-5 Jahren jemand gesagt hätte, pass auf, du bist Ende Januar im Champions League Heimspiel gegen Inter Mailand dabei, es geht um alles, letzter Spieltag, Champions League, ja, da hätte ich gesagt, boah, große Augen, fantastisch. Aber irgendwie finde ich, sind diese Spiele durch diese, ja, Flut an Spielen in gewisser Weise etwas entwertet. Und diesen Eindruck teile ich jetzt persönlich, aber ich habe auch das Gefühl, also das kriege ich auch so als Feedback zu, dass es jetzt nicht das ganz große Highlight ist, sondern es ist eben ja eines von mehreren Spielen. Und ich finde, so hat sich das dann gestern, obwohl Inter Mailand so eine prestigeträchtige Mannschaft ist, schon auch so angefühlt, als wenn es so, ja, ein Spiel von vielen ist und nicht so dieses ganz große Highlight. Und ja, liegt wahrscheinlich oder wird dadurch auch vielleicht nochmal verstärkt, dass es eben spielerisch seit Wochen, seit Monaten jetzt auch nicht diese ganz großen glanzvollen Momente gibt, ja, wo man dann sagt, boah, ich habe richtig Bock jetzt Sonntag 17:30 gegen Heidenheim, sondern eher, oh, Sonntag 17:30 gegen Heidenheim.
Klar, das liegt natürlich auch an diesem neuen Modus, an dem neuen Ligasystem. Ich muss sagen, dass das UEFA-Feedback tatsächlich sehr positiv war. Ich war da vor einem Jahr, glaube ich, oder vor einem halben Jahr war ich in der Hintergrundrunde mit der Verantwortlichen und da war so der Tenor, dass das Querfeld an in Europa sehr gut angekommen ist, dieser neue Modus. Aber ich muss schon sagen, diese einzelnen Spiele, die lösen dann bei mir tatsächlich recht wenig aus. Und weil man auch nicht genau weiß, was das eigentlich bedeutet. Da gewinnst du dann irgendwie zu Hause 4-1 gegen Bilbao, springst dann am, was war das, zweite oder dritten Spieltag recht weit nach oben in der Tabelle. Aber was das am Ende heißt, keine Ahnung. Und man nimmt das ja auch in anderen Sportarten wahr, ob es jetzt in der NBA zum Beispiel ist, da mit 82 Spielen. Wenn dann da Memphis gegen Minnesota spielt, interessiert niemanden letztendlich. Du hast zig Formel-1-Rennen im Jahr, die wirklich keiner mehr braucht irgendwann. Und dann, natürlich, geht auf der anderen Seite gehen die Einnahmen, die TV-Einnahmen natürlich nach oben. Das gehört irgendwie dazu. Aber vielleicht muss man sich so dieses Konsumverhalten so ein bisschen dann, ja, hinterfragen. Was ich aber eigentlich dabei brenzlig fand in den Aussagen von Sebastian Kehl, das war zwar ehrlich, aber das wirkte so, ja, ob wir jetzt unentschieden holen, ob wir noch irgendwie das Heimspiel dann am Ende zu Hause haben in den Playoffs, ist eigentlich egal. Und ich finde, das macht oder löst irgendwie, ja, das löst bei den Fans dann ja erst recht nichts aus, die dann irgendwie früher von der Arbeit vielleicht gehen müssen, die sich dann durch widrige Wetterverhältnisse oder durch den Schneesturm gestern Abend noch nach Dortmund kämpfen müssen, die um 3 Uhr im Bett liegen und morgens völlig übermüdet zur Arbeit kommen. So, die würden aber schon gerne so einen Heimsieg gegen Inter Mailand sehen. Ob das die jetzt in der Tabelle weit nach oben spült, weiß ich nicht. Und du hattest ja, ehrlicherweise auf beiden Seiten nicht so, dass es das Gefühl, dass beide Mannschaften Bock hatten noch auf diese Partie zum Abschluss. Und das finde ich dann schon, wie du eben sagst, Dortmund zu Hause gegen Inter Mailand ist so, ja, ein Spiel für große Augen. Und das war ja überhaupt nicht der Fall.
Wenn wir jetzt nochmal auf Niko Kovac zurückkommen wollen, um den es ja heute in der Folge auch vor allen Dingen gehen soll, was würdet ihr denn sagen? Hat er es geschafft in den letzten Monaten, die ja nicht positiv waren, Jonas hat das gerade schon angedeutet, der Mannschaft aber so ein bisschen auch den Stempel aufzudrücken trotzdem?
Ich glaube, Niko Kovac ist aus 2 Gründen jetzt im neuen Jahr schon unter Druck geraten. Also erstmal, klar, alles, was vergangenes Jahr passiert ist, steht auf seiner Habenseite. Stabilität, weniger Gegentore, Ergebnisse, keine Frage. Aber spätestens jetzt ist klar, dass erstens der BVB gegen die absoluten Top-Mannschaften derzeit keine Chance hat, dass es eigentlich utopisch ist, um Titel zu spielen, weil eben dann das Niveau von anderen Vereinen deutlich besser ist, dass die Mannschaft vielleicht auch nicht so gut ist, wie sie gemacht worden ist im Vorfeld und dass der Kader dann auf einigen Stellen eben nicht absolut top besetzt ist und unausgewogen ist. Andererseits hatten wir ja nach der Hinrunde ein anderes Thema, ein großes Thema beim BVB und das ist diese spielerische Weiterentwicklung. Ich habe klare Signale aus dem Verein gehört, dass Niko Kovac einen Auftrag bekommen hat, jetzt auch für die Rückrunde und für die zweite Saisonhälfte besseren Fußball spielen zu lassen, die Spiele früh zu entscheiden, mitreißenden Fußball zu spielen, auch mal dieses 4-5-0 zu Hause zu schaffen, wo du von der ersten Minute an weißt, die gewinnen das heute, wo die Fans im Stadion quasi gallig immer auf das nächste Tor auch noch sind oder sein dürfen. Das war der klare Auftrag. So, aber jetzt ist, finde ich, in dieser Gesamtentwicklung geht es eher in die andere Richtung, dass wir wieder über andere Themen reden müssen, wie überhaupt über die Qualität der Mannschaft.
Wenn man mal schaut bei Niko Kovac, ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht hundertprozentig nachgeprüft, aber ich glaube, Niko Kovac ist der Trainer im ersten BVB-Jahr mit den Abstand meisten Spielen oder zumindest mit den deutlich meisten Spielen, 55 an der Zahl. Da war ja die Club-WM noch dazwischen. Man hatte noch die Playoffs, die Champions League ist ja aufgeblähter. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Und da hat er jetzt im Schnitt 1,96 Punkte geholt. Man schießt im Schnitt unter ihm 2,1 Tore und kassiert rund 1 im Schnitt. Das sind alles gute Zahlen. Ich habe das mal so ein bisschen damit verglichen, weil ich finde, bei dem spielerischen Ansatz, da kommt man oder kommt mir im Hinterkopf immer so ein bisschen dieser Spruch von Edin Terzic, weniger sexy, mehr Erfolg. Und das habe ich mir mal angeguckt. Und tatsächlich ist das sehr skurril, dass die Zahlen von Edin Terzic und Niko Kovac sich extrem ähneln. Also bei Edin Terzic waren es 1,93 Punkte im Schnitt, also fast exakt dasselbe. Man hat unter ihm auch 2,0 Tore geschossen und sogar noch einen Tacken weniger im Schnitt kassiert, wobei sich das auch immer bei einem Gegentor einpendelt. Also es zeigt ja schon, dass irgendwie man wollte oder hat Edin Terzic damals immer so vorgeworfen, man sehe keinen spielerischen Ansatz. Man hat das immer sehr viel kritisiert. Und ich finde schon, dass Niko Kovac, man sieht schon, was er vorhat mit der Mannschaft. Man hat beispielsweise öfter mal die Situation, dass ein Julian Riasson sich ganz weit nach vorne schiebt und generell sehr viele Spieler in der letzten Linie sind, um ja die zu überladen und so auch dann quasi diese Seitenwechsel zu forcieren. Mit Nico Schlotterbeck dann auf der linken Seite. Also man sieht schon, was er vorhat, auch diese Intensität, diesen ja teilweise Überfallfußball. Aber eben, das haben wir aber auch in diesem Podcast schon öfter besprochen, gegen halt kleinere Gegner ist es halt oft sehr schwierig und dann fehlt halt oft so ein bisschen die Verbindung zwischen den ja, Abwehr- und Mittelfeldspielern in der Defensive und dann auch diesen Stürmern vorne. Also da fehlt mir schon oft diese Kreativität. Die Frage ist aber, wenn man das auch vielleicht dann mal diese beiden Trainer vielleicht vergleichen würde, stellen sich schon ein paar Fragen. Hatte Terzic vielleicht aber auch den besseren Kader, mit dem er diese Punkte geholt hat? Und holt Kovac nicht eigentlich aus dieser Mannschaft auch, du hast gerade schon über die Qualität gesprochen, vielleicht sogar auch das Maximale raus, denn auch das würde zu unserer Ursprungsthese so ein bisschen passen. Der BVB steht gerade schon zu Recht da, wo er in der Champions League steht.
Wenn man jetzt auf den Kader vom BVB schaut, habt ihr denn das Gefühl oder hast du, Jonas, das Gefühl, dass das auch ein Kader ist, den Niko Kovac sich so zusammengestellt hat, mit dem er so gut arbeiten kann und wo er sich als Trainer auch gut einbringen kann?
Es hat sich ja schon im Laufe der vergangenen Saison dann, wo man diese Aufholjagd geschafft hat, abgezeichnet, dass vor allem Lars Ricken und Niko Kovac da ein sehr enges Verhältnis pflegen und auch mit Sportdirektor Sebastian Kehl da eigentlich schon eine Einheit bilden. Und man hatte das Gefühl, in der Transferperiode kann man nochmal, darüber haben wir auch schon gesprochen in unseren ersten Folgen, ja aktiv sein und ja die neuen Formen, sage ich mal, die neuen Formen des Kaders anbringen. Gleichzeitig haben wir auch schon über die Unterschiedsspieler gesprochen. Ich habe gerade über die Kreativität gesprochen, die mir an der einen oder anderen Stelle fehlt. Aber gerade so diese Flügelspieler, man hat Julien Duranville jetzt im Winter noch abgegeben, den ja fast eigentlich einzig verbliebenen, den man noch hatte, auch wenn er überhaupt gar keine Rolle gespielt hat und ja, wie man so hört, im Training sich auch nicht gerade aufgedrängt haben soll und auch in seinen Einsätzen in der Regionalliga eben nicht. Dennoch ist es schon natürlich eine klare Entscheidung gewesen, eben diese Flügelspieler nicht zu holen. Man hat sich quasi schon dafür entschieden, dass man dieses System, was ja übrigens auch die Mannschaft so wollte, mit der Dreier- respektive Fünferkette und den, ja, dem Mittelfeld davor noch, um diese Stabilität eben zu erringen, ja, dass man eben auf dieses System mit den Flügelspielern eben verzichtet. Und es ist immer so eine Diskussion, ich glaube, seit Thomas Tuchel war das so ein wenig, wie viel Macht, wie viel Transfermacht bekommt ein Trainer bei Borussia Dortmund? Das wollte man eigentlich reduzieren. Aber man muss schon sagen, Niko Kovac hat natürlich schon seine Anteile auch daran, wie der Kader aktuell ist. Und er hat natürlich dann mit dem, was er hat, schon sehr viel rausgeholt. Es gab ja kaum Verletzte, darüber haben wir schon gesprochen. Und ja, am Ende sieht man schon dann auch, für das System ist dieser Kader zusammengestellt. Die Frage ist eben, man kann eben auch nicht so einfach variieren, weil es einfach auch keine anderen Spielerprofile so gibt, die dann dieses Spiel vielleicht auch noch einen Tacken flexibler machen, ja, als es vielleicht gerade ist.
Also Thema Flügelspiel haben wir, glaube ich, auch schon oft bearbeitet und gefühlt spielt ja jede europäische Topmannschaft hat einen von diesen Unterschiedsspielern auf dem Flügel. Beim BVB kommt das, finde ich, nochmal extremer heraus, dass genau so ein Spielertyp fehlt, weil natürlich diese Dreier- bzw. Fünferkette auf hochstehenden, offensivstarken Wingbacks beruht, die der BVB aber so auf absolutem Top-Niveau, was du eigentlich haben musst, um dann diese Überraschungsmannschaft unter den ersten acht in der Champions League zu sein, nicht hast. Das ist Riasson, Svensson, das ist eine ordentliche, gute Bundesliga-Qualität. Wir haben jetzt auch Riasson gerade schon positiv hervorgehoben, dass er es versucht, bis nach zugrundliegenden durchzugehen, aber dann fehlt ehrlicherweise auch dann vielleicht die Qualität. Jan Couch kann das haben, aber da haben wir defensive Schwächen, deswegen auch überraschend, dass er gestern nicht gespielt hat dann, oder insofern nicht überraschend. Aber ja, Richtung, also Kovac Transferziele, klar, der hatte dann auch Spieler wie Karnić Čukwuemeka, war einer seiner Wunschspieler, den hat er bekommen. Čukwuemeka hat jetzt aber innerhalb von einem Jahr nicht ein Spiel über 90 Minuten gemacht. Das ist natürlich auch irgendwie problematisch. Ich weiß, dass es gerade im Sommer aber auch noch viele weitere Diskussionen innerhalb dieses Führungstrios, das es ja im Endeffekt gab. Und zwar ging es da auch um die Kaderauslegung. Was machen wir jetzt eigentlich? Holen wir diese 20 bis 30 Millionen Spieler aus England? Oder ist es für uns nicht klüger und mutiger, für drei Spieler für 5 Millionen zu holen, statt einen für 15. Und dann musst du natürlich in andere Ligen gucken. Du musst nach Osteuropa gucken, wo der Markt nicht so gesättigt ist, wo es viele Talente gibt.
Niko Kovac aber natürlich aufgrund also natürlich seiner Herkunft als kroatischer Nationalspieler, ehemaliger Trainer, schon noch auskennt.
Das musst du sagen. Er kennt halt in Österreich, wo er ja lebt und lange gearbeitet hat. Und auf dem Balkan kennt er jeden Spieler, kennt die komplette Nachwuchsarbeit. Und da gab es dann zum Beispiel auch einen Spieler wie Raul Floriš. Der ist jetzt für 5 Millionen von NK Olimpia, das ist in Ljubljana in Slowenien, der zu St. Gilloa gewechselt ist, hat er jetzt 7 Tore geschossen. Wir wissen, St. Gilloa, das ist ein Verein, der mit System und sehr gut scoutet und gerade diese ja, Nischenmärkte im Blick hat. Ob der jetzt bei Dortmund gezündet hätte, ob der die Mannschaft jetzt auf ein anderes Niveau gehoben hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es ist ja nun mal so, dass sich viele Fans ja auch diesen kreativen Weg wünschen, weil die Geschichte vom BVB, der sich die französischen Talente von Stade Rennes holt, die ist auserzählt, weil da sind 10, 15, 20 englische Clubs, die haben mehr Geld als der BVB. Das heißt, du musst auf diese Märkte gehen. Und jetzt hast du diesen Wettbewerbsvorteil, Niko Kovac, der sich, wie gesagt, auf dem Balkan so gut auskennt, das musst du eigentlich nutzen und verstärkt in diese Märkte reingehen. Deswegen, ja, ich kann auch verstehen, dass die Vereinsverantwortlichen dann irgendwie diesen sicheren Weg gehen wollen mit Spielern, wo sie wissen, dass sie eine gewisse Qualität haben, die einen gewissen Wiederverkaufswert haben. Das macht dich natürlich auch immun gegen einen möglichen Trainerwechsel, weil ja, dann, ich spinne das mal weiter, Kovac holt 3 Talente vom Balkan, in denen sieht er was, die können sich dann aber nicht durchsetzen. Ja, dann hast du die da halt rumlaufen, der nächste Trainer sitzt nicht auf die und die haben keinen Markt und wirst sie vielleicht für das gleiche Geld wieder los. Ne? Deswegen ist es auch da ein schmaler Grat, aber ich verstehe schon den Wunsch, dass man ja ein bisschen kreativer wieder wird auch.
Das ist ja auch ein Thema, was wir hier auch, ihr habt es gerade beide schon gesagt, auch super oft angesprochen haben schon. Ne? Auch gerade, wir hatten, glaube ich, eine komplette Folge schon, wo es um den englischen Markt halt ging und wie der ja auch vieles verändert hat, sag ich mal. Und da sind wir aber auch wieder genau bei dem Thema, was wir auch schon hatten. Eigener Nachwuchs ist halt nicht da. Dann muss man halt gucken, okay, von wo kriegt man dann die Spieler? Wo kriegt man vielleicht junge Nachwuchstalente? Aber du hast den Namen jetzt gerade schon genannt. Ist dann ja leider nichts geworden. Oder was? Vielleicht hätte auch nicht gezündet, man weiß es nicht. Mutmaßung hier an dieser Stelle. Aber wenn wir jetzt auch nochmal auf Niko Kovac eingehen. Ihr hattet im Vorgespräch auch noch einen interessanten Aspekt mitgebracht, was er aus seiner Zeit beim FC Bayern München mitgebracht oder gelernt hat.
Genau, Thema Führungsspieler ist da das Stichwort. Niko Kovac hat es geschafft, in seiner Zeit, als er begonnen hat, vor einem Jahr die Mannschaft hinter sich zu bringen. Obwohl sie schon ordentlich pumpen musste und ordentlich laufen musste, denn er musste ja während dieser Rückrunde diesen ja doch Fitnessrückstand aufholen, den die Mannschaft hatte. Da war ja Niko Kovac generell auch über die Umstände in Dortmund so ein wenig, ja, ich weiß nicht, ob entsetzt das richtige Wort ist, aber schon
verwundert,
genau, irritiert kann man dazu vielleicht sagen. Und der hat es geschafft. Er hat so einen geheimen Teamrat damals gegründet. Also es gibt ja immer in der Mannschaft den Mannschaftsrat, aber gleichzeitig hat er eben auch so für sich seine Führungsspieler zusammengetrommelt, mit denen er quasi die wichtigen Themen so besprochen hat. Denn wir wissen, oder so wird es aus München übermittelt, dass es da durchaus Probleme am Ende gab mit der Kabine. Ich hatte vor dem Tottenham-Spiel nochmal ja, so ein bisschen in seine Zeit geschaut. Er hatte ja damals einen Monat, bevor er entlassen worden ist, in München noch 7-2 für einen historischen Sieg gesorgt in der Champions League bei Tottenham damals und ist dann in das Champions League-Stadion zurückgekehrt. So ist das Thema aufgekommen. Und ja, hat eben beim BVB sicherlich daraus gelernt, die Kabine eben ja hinter sich zu bringen. Und da war dann unter anderem Emre Can und vielleicht auch ein Pascal Groß, der damals noch ja, sehr wichtig war. Der verlängerte Arm des Trainers, hat er immer wieder so gesagt. Damals gab es auch noch die Lebensversicherung Girassi. Ja, und in der zweiten Hälfte, sage ich mal, ist zum Beispiel in Pascal Groß ja gar kein Thema mehr gewesen. Aber das ist sicherlich so ein Kniff, den er da verwendet hat. Es gibt ja auch immer wieder diese Legende, die ja wirklich so war mit den Zetteln. Jeder Spieler sollte seine Position aufschreiben. Damals sind aber alles so ein bisschen schon alte Kamellen und wirkt alles wie sehr lange her. Aber am Ende ist es halt wirklich nur ein Jahr.
Ist ja auch unfassbar viel passiert in diesem Jahr, ne? Du hast gerade selber auch schon gesagt, so viele Spiele wie wahrscheinlich kein anderer BVB-Trainer. Da ist so ein Jahr dann doch auch mal schnell vorbei.
Genau, und beispielsweise, das habe ich gerade schon angesprochen, diese Umstellung, diese Systemumstellung damals, die war eben klar mit diesen Führungsspielern abgesprochen. Man hatte das dann in München, glaube ich, eines der ersten Male so praktiziert. Und da hatte Emre Can dann auch zugegeben, ja, in diesem System fühlen wir uns einfach wohler. Ich hätte damals nicht gedacht, dass es dann die absolute Spielauslegung von Borussia Dortmund werden wird für die nächsten Monate, beziehungsweise vielleicht sogar Jahre, dass man jetzt immer mit einer Fünferkette agiert. Gleichzeitig, wie gesagt, im Aufbau ist es natürlich immer alles ein bisschen variabler und flexibler, aber am Ende ja, steht eben da immer dieses 5-2-3 eigentlich mit den drei Stürmern vorne. Und ja, da fehlt mir schon an der einen oder anderen Stelle manchmal so ein wenig die Flexibilität. Gleichzeitig ist die Stabilität natürlich aber extrem. Wir haben auch unsere Thesen aufgestellt. Ich bleibe dabei, der BVB kann die beste Defensive der Bundesliga stellen. Haben sogar ein Tor aufgeholt schon auf die Bayern, also schauen wir mal.
Ja, und eine andere These hat sich ja gestern auch noch nicht bewahrheitet, aber geht in die richtige Richtung.
Ja, können wir doch einen Haken dran setzen. Ja. Die dritte These war ja, das erste BVB-Talent sammelt Minuten noch im Januar. Vielleicht haben wir nicht gerade an Philipp Omane gedacht, aber das ist ja auch egal. Da können wir einen Haken dran setzen.
Ja, und die dritte These mit Fabio Silva, da schauen wir dann mal.
Nur noch 10 Tore.
Nur noch 10.
Von 10 auf 10, ja.
Ja gut, ein bisschen ist er noch in der Saison.
Ja, was mir noch in der kompletten Diskussion jetzt so fehlt, ist die Frage, wie nachhaltig dann eben diese Maßnahmen waren, die Kovac gerade zu Beginn seiner Amtszeit getroffen hat. Weil das ist zu meiner Perspektive, es wiederholt sich so ein bisschen. Also wir sind jetzt wieder zurück bei den Basics, wir sind bei Passqualität, wir haben nach Tottenham haben wir über Intensität und Aggressivität gesprochen. Ich weiß nicht, wie oft Kovac Synonyme dafür auf dieser PK zwischen den Spielen Union und Tottenham verwendet hat. Und dann ist die Frage, wie schnell sich sowas abnutzt. Weil wir reden über Bayern als das Nonplusultra im deutschen Fußball. Wir reden da über ganz andere Qualitäten, Fähigkeiten. Was dabei aber untergeht, ist, dass die unter Kompany nicht irgendwie langweiliges Positionsspiel, Ballbesitz spielen, sondern die ackern auch. Die haben inzwischen, glaube ich, sogar, das war zumindest vor dem Spieltag so, mehr intensive Läufe als der BVB. Und da wird dieses Thema, wir müssen eine Aggressivität zeigen und laufen, wird da eben gar nicht in den Vordergrund geschoben. Und ich finde, das ist auch richtig so, weil das muss eigentlich die Basis ja von allem sein. Und von diesen Tugenden geht dann die spielerische Weiterentwicklung los. Und ich kann das auch schon verstehen, so Spieler, die dann vielleicht gerne was mit dem Ball machen würden, die sich zu höheren Berufen sehen. Da kannst du dann natürlich auch die Frage stellen, ist das dann die richtige Berufsauffassung oder musst du nicht eigentlich bei jedem Trainer performen, dass sie sich so ein bisschen davon ja, unterfordert sehen, auch wenn sie es dann auf dem Platz nicht zeigen, da werden sie ja überfordert teilweise. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das zu einem Problem werden könnte.
Und das Problem, was ich im Laufe jetzt dieser Rückrunde eben auch sehe, ist, dass sehr schnell auserzählt sein kann. Wenn wir wahrscheinlich zum Ende auch noch so ein wenig jetzt schauen, was folgt denn jetzt eigentlich? Du hast sicherlich jetzt 3 Punkte auf München gut gemacht, trotzdem sind es weiterhin 8. Also ich glaube, vom Meisterkampf sprechen wir weiterhin nicht. DFB-Pokal gab es diese bittere Niederlage gegen Bayer Leverkusen zu Hause, wo man die Titelchance verspielt hat und sicherlich da auch nicht die schlechtere Mannschaft war. Und jetzt in der Champions League sieht der Weg auch nicht gerade leicht aus. Man ist jetzt in den Playoffs, haben wir schon gesagt, Leverkusen oder Atalanta Bergamo. Aber dann würde auch schon Arsenal oder Bayern warten. Und ich glaube, man verrät jetzt nicht zu viel, dass der BVB dann nicht als haushoher Favorit in diese Spiele gehen wird. Auch wenn man schon große Mannschaften zu Hause geschlagen hat, zweifle ich doch sehr stark daran, dass der Weg in diesem Jahr dann weiter ins Viertelfinale gehen kann. Und dann stehst du da Mitte März, hast 8 Punkte hinter München, wenn es weiterhin gut läuft oder so läuft, wie man es vielleicht vermuten könnte. Denn die Bayern werden vielleicht nochmal Punkte liegen lassen, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sie nochmal 3 Spiele am Stück verlieren werden. Und dann ist die Saison, geht es wieder darum, die Champions League zu erreichen, wo es ja aktuell sehr, sehr gut neu aussieht. Man steht stabil da. Aber da fragt man sich ja schon dann, was ist das Ziel dieser restlichen Saison? Wir haben über weiche Faktoren gesprochen, aber ja, weiche Faktoren sind dann vielleicht auch nicht immer so ja, anziehend, dass ich jetzt sage, boah, da habe ich noch richtig Bock, jetzt die letzten 10 Spiele in der Bundesliga zu sehen.
Ja, Achtung, Achtung, Hot Take noch. Ich finde, dass die meisten, also vielleicht kommt es dann auch nicht so am Ende, aber das ist mir jetzt aufgefallen rund um diese Champions-League-Berichterstattung. Die Meisterschaftschance wurde verspielt gegen Bodo Glimt. Weil das führte dazu, dass Dortmund nicht mehr aus eigener Kraft in das Achtelfinale reinkommen konnte. Dadurch hast du jetzt 2 zusätzliche Spiele im Februar. Dazwischen sind, also zwischen Playoff-Hin- und Rückspiel, ist das Auswärtsspiel in Leipzig. Das gewinnst du jetzt auch nicht locker. Und danach kommen dann die Bayern. So, das heißt, da hättest du eigentlich nochmal 2 freie Wochen gehabt, wo du dich komplett fokussiert auf Leipzig, auf Bayern vorbereiten kannst. Leipzig übrigens auch nicht international vertreten. Wo du dann vielleicht ja ganz wichtige Punkte holst. So gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass sie sich schadlos durch diese Wochen kämpfen werden. Deswegen die Chance, dass Bayern irgendwie ganz lange in der Champions League dabei ist, Dortmund eventuell dann im Achtelfinale rausgeht und dann danach eine Chance hat, nochmal die strauchenden Bayern irgendwie aufzuhalten. Das hätte ich realistischer gefunden als das, was wir jetzt haben. Deswegen fürchte ich auch, dass es am Ende so kommt, wie Jonas gerade gesagt hat. Ab März wird es dann doch sehr öde. Und die Leute, und andererseits, ne, es geht dann auch viel nochmal um Einzelinteressen Richtung WM, Richtung Spielzeit. Das könnte dann so eine kleine Egoismusveranstaltung werden.
Ja, aber ich will nur kurz einmal klarstellen, ich habe es vielleicht ein bisschen zu negativ gerade ausgedrückt, am Ende ist es aber trotzdem dann besser, als zu dem Zeitpunkt auf Platz 8 zu stehen, nach oben zu gucken, 4 Punkte Rückstand.
Klar. Und, ja.
Also das will ich nur einmal sagen.
Der BVB ist dieses Jahr im Frühjahr nicht Existenz- oder Status quo gefährdend.
Genau, definitiv. Und das ist sicherlich der größte Verdienst von Niko Kovac.
Ja. Um jetzt nochmal auf das Thema Meisterschaftskampf zu kommen. Nach dem letzten Spiel wurde ja auch viel darüber gesprochen. Ich glaube, Nico Schlotterbeck hatte, glaube ich, das Zitat gebracht. Wenn wir auf 4 oder 5 Punkte rankommen, dann kommen die Bayern vielleicht nochmal ins Grübeln, ans Nachdenken. Aber es wirkt ja auch so ein bisschen, als wäre das so ein, ja, so, als würde man künstlich diesen Meisterschaftskampf noch aufrechterhalten. Ich meine, der Abstand ist ja schon wirklich recht groß.
Ja, ich glaube, da kommt, das habe ich aber in der letzten Folge schon so gesagt, da kommt einfach raus, dass Nico Schlotterbeck keinen Bock hat, den Bayern schon in 2 Wochen zur Meisterschaft zu gratulieren. Und das ist ja auch seine Ambition, die er hat und was ja auch der Vertragsverlängerung so ein wenig im Weg steht, diese Titelambition, die er pflegt, hat er ja auch in einem kürzlichen längeren Interview auch nochmal gesagt, dass er in ein paar Jahren schon hier stehen will und auch was in der Hand halten will, also ganz, ganz deutlich. Und ja, ich finde schon, dass die vergangenen Wochen oder Monate dann auch gezeigt haben, dass es beim BVB ja auch nicht einfacher wird in den nächsten Jahren. Und auch da vielleicht noch einen Minischlenker zu machen. Ich frage mich ja schon, wir haben ja im Oktober, glaube ich, mit ihm gesprochen, September, Oktober auch im Interview, wo er auch auf die Verlängerung eingegangen ist und gesagt, der BVB bleibt natürlich weiterhin mein Ansprechpartner, aber ich muss mir natürlich auch die sportliche Entwicklung anschauen. Und da frage ich mich dann schon, was hätte denn jetzt in diesen Monaten eigentlich passieren müssen, dass er sagt, boah, beim BVB, da ist es, da greifen wir richtig an in den nächsten Jahren. Das sehe ich halt irgendwie nicht. Und ich glaube dann schon, dass es sicherlich auch davon abhängig ist, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, wie konkret dann wirklich auch ein Interesse von eventuell ja, anderen Weltclubs wie Barcelona, wie vielleicht der Bayern, die Upamecano-Verlängerung wackelt ja noch, dann auch wirklich bei ihm auf dem Tisch ist, wenn es dann auf die finale Entscheidung kommt, die er ja mit seiner Familie, Bruder Kevin Schlotterbeck und Papa Marc dann besprechen will.
Er hat es, glaube ich, getitelt, der Familienrat muss jetzt entscheiden.
Genau, ja.
Christian schaut nur nachdenklich, war mir nicht sicher, ob da jetzt noch was gesagt werden sollte.
Und schweigt, oder?
Ja. Nee, ja, man kann ja Schlotterbeck in dem Fall nicht vorwerfen, da restliche Ambitionen zu hegen, wenn wir gleichzeitig kritisieren, wenn jetzt ein Verantwortlicher sagt, ja, ob wir jetzt das Spiel unentschieden spielen oder nicht, ist auch egal. So, das ist ja auch erfrischend und ehrlicherweise ist das ja auch, wir sind ja alle darauf eingegangen. Wir haben danach ja alle von dieser leisen Meisterhoffnung, andere Kollegen haben es ein bisschen überspitzt als Bayern-Ansage formuliert. Aber wenn wir das nicht hätten, ja, dann könnten wir unsere Saison ja auch schon beenden quasi.
Wie gesagt, du gehört ja als Spieler, glaube ich, auch immer dazu, dass es dann nicht direkt abschenkst. Aber die werden ja auch realistisch darauf blicken, denke ich mal. Ihr habt es gerade auch schon angesprochen, die Playoffs werden, wir nehmen am Donnerstag auf, am Freitag, also morgen ausgelost, um 12 Uhr findet es da statt. Und dann entweder am 17. oder am 18. Februar geht es dann weiter. Was wäre denn euer Wunsch? Gegen Leverkusen als erstes oder gegen Bergamo?
Ja, für mich persönlich wäre es schon Bergamo. Atalanta, um diesen Champions-League-Flair dann auch überhaupt zu halten. Das wäre dann das 4. und 5. Spiel in der Saison. gegen Leverkusen, beziehungsweise eins in der Rückrunde folgt ja dann noch. Und ja, es wäre sicherlich spannend und wahrscheinlich wird es so ein bisschen der Rivalität vielleicht sogar auch ja, gut tun, die sich da dann zwischen Leverkusen so ein wenig ja, vielleicht wachsen könnte. Also wenn man jetzt auf diese Saison blickt, denn man hatte dieses schmerzhafte Aus im Pokal, vielleicht wäre das so eine kleine Revanche-Chance, wobei man da eben, wie gesagt, sagen muss, ja, ob man, ob es dann sicherlich ist es wichtiges Geld, dann auch ins Achtelfinale zu kommen für den BVB, was ja auch immer als ja schon Minimalziel dann auch eigentlich ausgesprochen wurde. Aber wenn ich mich jetzt so persönlich drüber nachdenke, so Leverkusen ist jetzt, glaube ich, nicht der Gegner, den man sich dann auf internationalem Parkett sofort dann auch irgendwie wünscht.
Gehst du damit?
Ja, also wenn du zwischen Deutsche Vita in Bergamo und dem McDonald's da in Leverkusen am Stadion wählen kannst, dann musst du natürlich dich für Bergamo entscheiden, klar. Also jetzt mal, wenn du irgendwie dieses Szenario, du scheidest an so einem kalten Februarabend in Leverkusen aus der Champions League aus, das ist halt das Unwürdigste, was passieren kann eigentlich, wenn du irgendwie diese Königsklassenambitionen hast und von der großen, weiten Europawelt träumst. Deswegen, das hätte keiner verdient.
Und ihr als Reporter auch nicht.
Ja, das würden wir zu zweit immerhin machen können, das Spiel.
Da gibt's ja, auch deshalb Essen. Lieber nach Bergamo. Ja, ja gut, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und wie es auch für Niko Kovac weitergeht. Sein erstes Jahr, da kann er jetzt einen Haken hintermachen. Und ja, aber spannend bleibt es trotzdem noch bis zum Saisonende, auch wenn wir gerade ja schon gesagt haben, dass man erstmal gucken muss, wie die einzelnen Wettbewerbe dann noch weiterlaufen. Uns würde aber natürlich auch eure Meinung zu Niko Kovac interessieren. Wie habt ihr sein erstes Jahr wahrgenommen? Wir haben gerade schon gesagt, Jonas sagte, es ist super schnell irgendwie rumgegangen. Einerseits wirkte es, als wäre es super lange. Jetzt sind wir schon ein Jahr später. Was sagt ihr? Hat er euch überzeugt? Findet ihr jetzt gerade die Phase, da kann man ihm vielleicht auch in die Schuhe schieben, wie es gerade läuft? Oder hat er da gar nicht so viel Anteil dran? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns da immer, von euch zu lesen. Und noch ein kleiner Hinweis, wenn euch diese Folge gefallen hat, es gibt eine neue Funktion bei YouTube, wenn ihr uns da anschaut und zuhört, der sogenannte Superhype. Den könnt ihr uns gerne dalassen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und hoffen dann, dass ihr in der nächsten Woche auch wieder einschaltet.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.